Herzlich willkommen bei Essenz fürs Ohr. Neues Jahr, neues Glück und zusammen mit meiner sehr wertgeschätzten Kollegin Dr. Alexa Ivan, auch Diplom-Ökotrophologin, sitze ich hier zusammen und wir haben ein wahnsinnig spannendes Thema, was sehr gut zu dem Jahresbeginn passt, weil ja, es geht um Jahre, um ganz bestimmte Jahre. Schön hier zu sein mit dir, Alexa. Grüße dich.
Ich danke dir für die Einladung, liebe Heike.
Wir haben uns gar nicht, also vor eigentlich jetzt schon wieder lange Zeit kennengelernt, gefühlt rast die Zeit ja gerade, vor anderthalb Jahren erst persönlich. Wir waren im Kongress in Bremen und fielen uns eigentlich mehr oder weniger in die Arme, weil gefühlt kannten wir uns schon Ewigkeiten. Das ist in sozialen Medien ja so mittlerweile, dass man sich irgendwie gefühlt immer kennt. Aber es wurde auch sehr schnell deutlich, dass sehr viel Sympathie für die Arbeit des anderen da ist und ich dich eigentlich schon sehr lange kenne.
Absolut, ja, verrückt, ne? Dass man, dass das doch, ja, also das Thema verbindet uns natürlich. Und aber ich habe das genauso empfunden wie du, als wir uns dann wirklich so in echt, sag ich mal, gegenüberstanden, dass man das Gefühl hat, ich kenne dich eigentlich schon, ne? Obwohl es bisher nur übers Handy quasi war.
Ja,
ne?
Wobei, wenn man deinen Namen hört und deine Vita kennt, dann kann man dich schon ganz viel an vielen Orten gesehen haben. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Wir starten diesen Schnack und Snack, bevor wir in Medias Res gehen und in das Thema eintauchen, warum wir heute zusammengekommen sind, immer diesen Schnack und Snack mit der Frage, was eigentlich dein favorisierter Snack so ist im Laufe deines Essalltages.
Oh, da kann ich ganz spontan darauf antworten. Da gibt es wirklich nur eine Antwort für mich, Joghurt.
Joghurt.
Ja, also ganz ehrlich, mir könntest du alles wegnehmen, wenn Joghurt im Kühlschrank ist, alles gut für mich.
Das
und
passt.
Das kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit essen, also Joghurt ist perfekt.
Okay, und dann, ja, jetzt kommen natürlich die Nachfragen. Welcher Joghurt, welche Geschmacksrichtung, welche Fettstufe, welcher Hersteller, welche Kuh?
Gar keine Geschmacksrichtung, sondern also wirklich naturbelassenen, also Naturjoghurt, also ohne Geschmack. Und da auch ganz normale Fettstufe. Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen fettreduzierten Produkten. Und beim Joghurt finde ich es ganz gruselig, wenn der da nur so wässrig schmeckt, sondern der 3,8-prozentige Bio-Joghurt aus der Flasche ist es bei mir.
Ja, sehr schön. Also ich kenne das, ich kenne auch diese Vorliebe für Joghurt sehr gut. Und ich habe mal, als ich sehr viel unterwegs war, entschieden, dass ich Hotels daran erkenne, wie gut der Joghurt ist.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Ja, ne? Die Hotels unterscheiden sich sehr arg daran, wie gut sie mit so einem Monoprodukt, also so einem einfachen Produkt eigentlich umgehen.
Ja. Und bei mir ist es wirklich so, also wie gesagt, ich kaufe den in Flaschen, also in Literflaschen, in den Bioläden und so gibt es den in Literflaschen und da stehen bei mir immer etliche. Das Schlimmste ist immer, wenn kein Joghurt mehr da ist.
Ja.
Habe ich große Vorräte im Kühlschrank. Und du hast vollkommen recht, dass weil in den Hotels nämlich häufig nicht diese natürlichen gekauft werden, sondern dann doch irgendwie. Selbst der 3,5-prozentige ist ja schon so ein bisschen, da ist ja schon ein bisschen was raus, weil eigentlich hat die Milch ja mehr, ein bisschen mehr Fett. Ne?
Ja.
Und ich mag zum Beispiel auch nicht den Stichfesten so gerne, sondern richtig so cremig gerührt. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl mit.
Ja, ich auch. Und ich finde das so schrecklich, wenn man eigentlich Menschen für so ein tolles Produkt begeistern will und die einzige Art des Joghurts, die bekannt ist, ist so eine, ich sage jetzt mal so ein Rotz von Joghurt. Also
ja,
das,
absolut.
Was ein Joghurt eigentlich kann. Ja, und
ja,
das ist so, ja.
Aber da sind wir echt schon im Thema, weil das betrifft ja viele Produkte, ne? Und also insbesondere die Milchprodukte, die finde ich industriell echt verhunzt werden, wirklich verhunzt werden. Und ich mir oft denke, ja, wir müssen uns nicht wundern, dass so viele Menschen in irgendeiner Weise mit Unverträglichkeiten und Allergien auf Milch und Milchprodukte reagieren. Wenn du siehst, was es im Supermarkt teilweise angeboten wird, das hat ja nichts mit dem natürlichen Produkt mehr zu tun. Das wird behandelt, da werden die Fettkügelchen auf irgendwelche, mit Hochdruck auf irgendwelche Metallplatten geschleudert, sage ich mal, gehen kaputt und es entstehen Moleküle, die es in der Natur gar nicht gibt. Ja, kein Wunder, dass wir Menschen damit nicht klarkommen. Ne?
Absolut.
Und deswegen bin ich immer sehr bei den naturbelassenen, natürlichen Varianten und fahre da auch sehr gut mit.
Und das ist, also ich kann das schon verstehen, wenn du nicht vom Fach bist und du stehst vor so einem Kühlregal,
Ja.
wie viel Milch, wie viel Joghurt, wie viel Quark, wie viel Milchprodukte es gibt. Und das Gleiche, also gilt ja fast für jede, für jedes Warensortiment oder Lebensmittelsortiment. Die Breite wird ja, ist ja irre geworden, ja, das,
Absolut, absolut.
an
Und wenn
Angebot.
du dann, letztes Wort dazu, wenn du dann, ich kaufe hier in einem, ab hier um die Ecke einen wirklich großen Supermarkt, ja, also wenn du da vorm Kühlregal stehst, dann geht das Meter lang, da sind unendlich viele Milchsorten und es gibt genau eine, die nicht homogenisiert ist, ne? Die musst du richtig suchen. Und das ist natürlich dann auch etwas, was für so einen Verbraucher echt schwierig ist, ne?
Genau. Ja, ich gebe immer ganz klar den Tipp, wenn Sie haben, dunkle Milchflaschen mit einem orangenen Logo drauf und dann passt es schon. Das, dann wissen die meisten schon anhand der
Was gemeint ist,
Farbe,
ne?
woran sie sich orientieren können. Und gibt es Lebensmittel, Alexa, bevor wir dich gleich genauer noch kennenlernen, die dir so gar nicht in die Tüte kommen?
Also so gar nicht in die Tüte würde ich sagen, nee. Also ich versuche schon so zu leben und auch irgendwie das so klar zu machen, dass immer die Dosis das Gift macht. Aber es gibt so Lebensmittel, die müsste es für mich jetzt nicht geben. Also Marmelade ist zum Beispiel etwas, also braucht es für mich auf der Welt nicht. Ich bin überhaupt niemand, der in irgendeiner Weise Marmelade für irgendetwas braucht. So ein Eisbein mit Sauerkraut wäre jetzt auch nicht unbedingt das, wo ich Hurra schreien würde. Ja, ist auch ein Essen, das muss es für mich nicht geben. Aber ich würde das jetzt auch niemandem verbieten wollen und sagen, so du, das geht gar nicht. Sondern ich fahre immer dann mit dieser 80-20-Regel, ne? 80% der Zeit, wenn man sich da vernünftig ausgewogen und abwechslungsreich ernährt, dann sind die restlichen 20% machen einen auch nicht krank, dick oder dumm, ne?
Ja,
Von
das
daher,
ist.
ja, gibt so ein paar Sachen, die halt, also die für mich und meinen Geschmack und meine Lebenssituation überflüssig sind und die es deswegen bei mir auch so nicht gibt. Wobei es bei uns steht Marmelade, ja. Also der Rest meiner Familie isst Marmelade, aber ich brauche diese
Du
Gläser
nichts
nicht.
raus. Ja, es ist immer ganz spannend, weil manche haben sofort ein Lebensmittel, wo sie sagen, auf gar keinen Fall, das darf nicht mal in meine Nähe kommen, das finde ich eklig oder ich finde, ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht oder das hat mich schon immer genervt oder ich habe mich auch mal daran überfuttert. Also das gibt es ja auch, dass man
Achso,
ein
nee, das
Lebensmittel.
habe ich nicht. Also was ich habe, nee, das habe ich nicht, aber was ich habe, was ich wirklich nicht mag, ja, also da noch nicht mal ansatzweise, ist Kaffee. Und da kommst du natürlich als Ernährungswissenschaftlerin relativ schnell in diesen Verdacht, sag ich mal, dass du aus gesundheitlichen Gründen aus Kaffee verzichtest. Und wo ich dann immer sage, nee, das hat, trinken Sie ruhig Ihren Kaffee. Kaffee ist gut für die Darmflora und für alles Mögliche. Aber ich mag einfach keinen Kaffee. Ich glaube, du könntest mir einen halben Liter Milch oder Pflanzendrink hinstellen. Wenn du da nur einen Teelöffel Kaffee reinmachst, ich könnte es nicht trinken. Ich könnte es nicht trinken. Es ist einfach,
Okay, das ist
mein
spannend.
Körper kann das nicht tolerieren. Aus
Ja, und
welchem Grund auch.
nur mal fürs Fein- und Kleingedruckte, Kaffee ist nicht schlecht für unsere Gesundheit. Es gibt nur Menschen, die mögen oder vertragen ihn nicht, aber
Ganz
man darf
genau.
ihn durchaus trinken. Alexa, jetzt habe ich schon gesagt, du bist auch Ökotrophologin, auch Diplomierte. Das heißt, wir haben den Abschluss schon vor einigen Jahren gemacht. Mittlerweile macht man ja Bachelor. Wie ist dein Weg gelaufen? War der schon klar, dass du Ökotrophologin werden wolltest?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin so eine Generation, wo es darum ging, für das Gute in der Welt einzustehen und dass man für das Gute kämpft. Und insofern war ich immer sehr, sehr, sehr angetan vom Journalismus. Schon als Schülerin. Ich war immer Team Schülerzeitung. Ich wollte immer Missstände anprangern, ja, und wollte für das Gute in der Welt kämpfen und so. Ich wollte immer Journalistin werden. Und dann war halt damals die Frage, wie macht man das? Wie wird man Journalistin? Und dann wurde halt gesagt, ja, also du musst studieren. Die wollen schon in den Redaktionen Leute, die studiert haben. Aber studier bloß nicht Journalismus. Also studier irgendein Fach, damit du eine Fachkompetenz hast. Und dann habe ich halt überlegt, was könnte das sein? Und mein Spielplatz, sage ich mal so, als 14, 15, 16, 17-Jährige war die Küche. Ich habe immer schon gerne gekocht. Also ich habe mit Backen angefangen. Meine Mutter hat irgendwann gesagt, um Gottes Willen, was machen wir mit diesem ganzen Kuchen? Dann habe ich irgendwie die ganze Nachbarschaft, habe ich mein Taschengeld damit verdient, indem ich Kuchen für die Nachbarn gebacken habe und so. Und dann bin ich zum Kochen gekommen und insofern war es dann relativ logisch, ein Studium zu wählen, was damit zu tun hat. Und ich fand das dann auch super. Ja, es hat mich total geflasht. bin dann aber doch danach in eine Redaktion gegangen, weil ich hatte den Traum, Journalistin zu werden, nicht aufgegeben. Bin dann bin in eine Redaktion gegangen, bin dann auch sehr schnell beim Fernsehen gelandet und habe da auch so ein bisschen meine Berufung gefunden und habe dann 10 Jahre lang wirklich ganz klassischen Fernsehmagazinjournalismus gemacht. Also da ging es, ich habe die Frühstücksfernsehen lange gemacht, sowohl als Reporterin als auch als Redakteurin, als auch als Moderatorin. Und da geht es halt um alle möglichen Geschichten, da geht es um Politik, da geht es um Gesellschaft, da geht es um Sport, alles Mögliche und hatte gar
Lokales
nichts mehr
genauso
so mit
wie,
dem Thema.
ja, genau, also für lokal.
Ja, ne, so ein
Ne?
Bauchladen, ne, und hatte gar nicht mehr so viel mit dem Thema Ernährung zu tun. War schon in der Redaktion immer diejenige, wenn so Themen kamen, die so irgendeinen medizinischen Touch hatten oder wo es um Lebensmittel oder so geht. Das wurde mir dann gegeben, aber ich war da, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und dann bekam ich Kinder und dann war irgendwie klar, so, boah, du kannst jetzt nicht mehr, also Frühstücksfernsehen, wo du in der Nacht aufstehst, das geht jetzt mal nicht mehr so gut. Und wenn du so Magazine machst, wo auch Nachrichten drin sind, dann musst du schon auch Tageszeitungen lesen und nicht nur eine und so. Da muss man schon ein bisschen auf der Höhe der Zeit sein und das ist schwierig, wenn du einfach noch kleine Kinder dann auch hast, ne? Und dann war mir klar, so, ich brauche da irgendwie eine Alternative und dann hatte ich durchaus mal Glück, dass ich mal einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und lernte dann einen Regisseur kennen, der wiederum Verbindungen damals zum Westdeutschen Rundfunk hatte, die ein Gesundheitsmagazin neu an den Start brachten und die eine Moderatorin suchten. Und die ganz viele Ärzte gecastet hatten und immer so das Gefühl hatten, so, ah, das passt nicht so ganz, weil die Ärzte dann den Transfer an den Verbraucher, das fiel denen sehr schwer. Und dann kam ich da ins Spiel und das war ja genau das, was ich konnte. Ich hatte das Fachwissen, aber ich hatte eben lange genug jetzt schon Fernsehen gemacht. Ich wusste von der Pike auf, wie das geht und konnte quasi so diese Transferleistung da ganz gut machen. Und so bin ich dann quasi back to the roots für mich persönlich zum Thema Gesundheit, zum Thema Ernährung, zum Thema Medizin gekommen und habe das dann auch seitdem nicht mehr verlassen. Seitdem habe ich dann nur noch Gesundheitssendungen gemacht und Sendungen, die in irgendeiner Weise mit dem Thema Ernährung zu tun haben. Und heute ist es halt so, dass sich das ja viel ins Internet verlagert. Ich arbeite auch für Firmen, für die ich eben Videos drehe, die dann auf YouTube abgespielt werden oder so. Aber es ist von der Arbeit her im Grunde genommen für mich genau das Gleiche, ne?
Ne, also vor dir
Also,
steht
und
eine
wenn mich dann
Kamera und
jemand, genau, und wenn mich jemand fragt, ne, das ist immer so die Frage, was machst du eigentlich beruflich? Dann sage ich immer, na, im Grunde genommen mache ich Ernährungsaufklärung in der Öffentlichkeit. Also das würde es so beschreiben. Ne?
Ja, also du bringst es ja auch immer sehr gut rüber, die ganzen Themen und dieses Kameradasein, das habe ich ja manchmal auch kennenlernen dürfen und das muss man können. Und ich habe festgestellt, dass ich war ja hier beim NDR, dass diese Redaktion, die im Hintergrund sind und die Kameraleute und das ganze Team, was dahinter steckt, geht dir das auch so, dass das wahnsinnig viel Auswirkung hat und Effekt auf, wie du vor der Kamera bist, was man gar nicht ahnt als Zuschauerin?
Ja, das ist halt, ich glaube, das ist etwas anderes, wenn du quasi, du bist ja nicht Teil dieser Redaktion. Weißt du, wenn du jetzt als Expertin gefragt wirst, dann führen sie mit dir ein Interview, dann bist du ja nicht Teil dieser Redaktion, sondern du bist quasi ein Protagonist aus dem Film, der da entstehen soll. Also ich war ja Teil dieser Redaktion. Das ist ja immer in Zusammenarbeit mit mir entstanden. Und das ist dann schon so eine ganz andere Rolle. Und dann hast du natürlich auch, also wenn du selber dort arbeitest, sind die Abläufe für dich ja auch völlig klar, ne? Das ist ja das, weswegen ich zum Beispiel auch Menschen coache, die gerne als Experten vor der Kamera arbeiten möchten, weil es dir leichter fällt, da zu agieren, wenn du diese ganzen technischen Abläufe, die dahinter sind und auch, wie denkt so eine Redaktion? Warum sagt der Redakteur das jetzt zu dir? Warum will der, dass du das noch normal machst oder dass du dich da anders hinstellst oder dass du es, warum will der das? Und das ist für mich natürlich alles irgendwie total klar, weil ich ewige Jahre da gearbeitet habe und ja auch immer noch arbeite. Und das ist für jemanden, der von außen kommt, immer so ein bisschen schwieriger. Insofern, nee, mich beeinflusst das nicht mehr so. Also ich bin da eher so, dass ich dann, wenn ich dann mal andere Redaktionen habe, die zu mir kommen, weil sie mich dann durchaus mal als Experten haben möchten, dass ich glaube eher, dass der Impact, den ich auf die habe, größer ist, weil ich sage dann auch durchaus mal so, Freunde, ich bin hier die Expertin, ja, also, ne, ich sage das so, wie ich das sagen will, ich weiß, dass ihr das in dem Film vielleicht ein bisschen anders haben wollt, aber dann müsst ihr das vielleicht nochmal ein bisschen anders überlegen. Das würdest du natürlich niemals tun, wenn du gar nicht weißt, was da für Strukturen bei denen drin sind. Mhm. Ne?
Ja, ich verstehe. Und wann kamst du von dem Ton und Bild deines und Wissen da zu transportieren zum geschriebenen Wort, also zum Bücherschreiben?
Also das ist, glaube ich, so ein bisschen parallel entstanden. So die ersten Bücher, die habe ich schon gemacht. Also das allererste Buch, was ich gemacht habe, das war ja, als ich die Kinder bekommen habe. Und ich bin sehr gut befreundet mit der Barbara Ehlichmann, die damals bei RTL, die war wirklich ein Star und eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit. Und wir waren gut befreundet und haben sehr unsere Kinder total parallel bekommen. Und irgendwie haben wir dann gedacht, komm, und wir haben immer sehr viel zusammen gekocht und sind sehr aufgegangen in diesem Thema Kleinkinderernährung. Und dann haben wir uns überlegt, komm, wir schreiben das mal auf. Und das war natürlich etwas, das dann sehr schnell auch ein Verlag angenommen hat und gesagt hat, ja, finden wir super, würden wir gerne mit euch machen. Und das war im Grunde genommen so das erste Buch, das war so ein Kinderkochbuch. Oder ein Kochbuch für Mütter von kleinen Kindern, wo ich dann natürlich auch immer noch so ein bisschen Hintergrundinfos reingegeben habe. Und danach kamen dann immer mal Verlage auf mich zu und haben gefragt, wollen sie nicht und hätten sie da nicht Lust zu. Und ich glaube, es ist einfach so, wenn du merkst du vielleicht auch, ich glaube, Leute, die reden können, dazu würde ich mich jetzt zählen, ja, die können das in der Regel auch hinschreiben. Also das war für mich dann nicht mehr so ein weiter Schritt. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil schriftlich kann man sich ja nochmal so viel dezidierter und deutlicher und klarer ausdrücken, als man das mündlich kann, weil man ja immer den Faktor Zeit noch einkalkulieren muss, wenn man redet. Ja. Ne? Ja. Das beim Schreiben ist das ja ein bisschen anders. Insofern, das ist so ein bisschen parallel entstanden.
Ich verstehe. Davor hast du auch noch promoviert. Du hast also nochmal deine Wissenschaftlichkeit neben dem Reden.
Nee, das habe ich ja dahinter gemacht. Ah. Ich bin ja so eine Spätberuferin. Das habe ich ja erst vor ein paar Jahren gemacht. Ja. Ah. Dass ich bin wirklich so eine Spätberufene. Das habe ich gemacht, nachdem wir eine sehr große Produktion für RTL gemacht haben. Alexa, ich kämpfe gegen ihre Kilos. Das war wirklich eine Sendung, die dann auch meinen Namen trug. Da war ich auch wirklich sehr stolz drauf und das war wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Arbeit. Wir haben die Protagonisten wirklich sehr, sehr lange begleitet, teilweise über ein Jahr und sind denen auch sehr nahe gekommen. Und das war unglaublich herausfordernd für mich persönlich auch in meiner fachlichen Arbeit. Und ich hatte da so zwischendrin das Gefühl, ich brauche noch mal so ein bisschen mehr Input, ein bisschen mehr für mich selber einfach auch. Und dann habe ich eine Fortbildung gemacht an der Sporthochschule hier in Köln. Ich wohne ja in Köln. Und bin dort auf eine Professorin gestoßen, die ich vorher, also 15 Jahre vorher, in meiner Zeit beim WDR mal als Expertin im Studio hatte. Und wir waren uns damals schon sehr sympathisch, sind uns aber nie wieder begegnet und liefen uns dann da, die machte diese Fortbildung dann da wieder über den Weg. Und es matchte, so wie bei uns beiden auch, es matchte sofort wieder zwischen uns beiden. Und als diese Woche vorüber war, diese Fortbildung, kam sie auf mich zu und sagte, Alexa, wir haben hier ein Projekt, das ist eine Promotion, da brauchen wir eine Ernährungswissenschaftlerin, aber wir sind hier eine Sporthochschule, die haben wir ja nicht. Hättest du da Bock drauf? Und ich hatte schon ein paar Jahre vorher immer so mit diesem Gedanken gespielt, hatte aber immer gedacht, ich muss an der Uni, wo man Ernährungswissenschaften lehrt und studiert. Und die sind halt für mich zu weit weg. Und dann war mir klar, das kann ich logistisch gar nicht leisten, wenn die Universität nicht da ist, wo ich wohne. Ne? Mhm. Und ich hatte auch schon mal so Kontakte aufgenommen nach Stuttgart und nach Gießen. Das sind ja so die Unis für uns. Ne? Aber es war mir klar, das schaffe ich nicht von den Wegen her. Ne? So, und plötzlich passierte das hier vor meiner Haustür. Und die kamen quasi mit einem Silbertablett und sagten, die Studie ist schon da. Wir brauchen jemanden, der das in den Kontext setzt. Ne? Und dann bin ich noch mal ein halbes Jahr an die Uni und habe überlegt, kann ich das noch wissenschaftlich arbeiten? Da waren ja 20 Jahre dazwischen, seitdem ich meinen Abschluss gemacht hatte, mein Examen. Kann ich das noch? Und dann habe ich noch ein Statistikseminar gemacht und all sowas, so ein Seminar wissenschaftliches Arbeiten. Und ja, ich kannte diese ganzen Computerprogramme überhaupt nicht. Ne? Damit ging es ja schon mal los. Und dann sagte mein Vater zu mir, ey, wenn du es nicht machst, also wenn du es machst, kann es sein, dass du in 2 Jahren sagst, ich schaffe das nicht. Aber wenn du es nicht machst, wirst du in 5 Jahren überlegen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich es probiert hätte?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt ausprobieren.
Ja, ein sehr weiser Vater.
Ja, und dann habe ich es gemacht und habe dann nach 2 Jahren festgestellt, das schaffst du nicht, promovieren und so eine Fernsehproduktion, das geht nicht. Und dann habe ich aber aufgehört zu arbeiten, weil ich dann eben die, also weil ich dann die Promotion fertig haben wollte. Da
Die
habe ich
Lunte
aufgehört zu arbeiten.
gerochen, ja, die Lunte gerochen fürs wissenschaftliche Arbeiten. Auch da haben wir
Also
Parallelen.
ich war 50 Jahre alt, als ich meine Dissertation abgegeben habe.
Ja, das ist doch toll. Also das macht einfach auch Mut, weil das ist nie zu spät für etwas, wenn man also
Nein,
wirklich
null.
den Ehrgeiz hat, etwas zu schaffen zu wollen. Und das ist ja auch, also wir sind ja fast schon bei dem aktuellen Buch und dem Thema, weil das ja
Ja.
genau, Neustart Wechseljahre heißt. Und dieser Neustart in den Wechseljahren, das ist ja auch für viele Frauen etwas ganz Besonderes, dass man dann nochmal sagt, okay, warte mal, lass uns nochmal Körper, Leben, Sportlichkeit, Feminin sein,
Ja.
neu denken. Und ich finde, das ist ganz wunderbar, was ihr da auf die Beine gebracht habt und ich habe auf die Beine gestellt habe und zu Wort und zu Papier gebracht habt. Mensch, jetzt habe ich den Satz. Also, was ich sagen möchte, ist, du hast ja das Buch geschrieben mit dem Professor Ingo Frohböse und ihr zwei Kölner, sage ich mal, habt da was ganz Gutes auf den Weg gebracht. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit zwischen euch beiden?
Also wir kennen uns ja von der Sporthochschule. Ich war dann ja eben, aufgrund der Promotion war ich ja 5 Jahre dann auch an der Sporthochschule. Ich war zwar nicht in seinem Institut, ich war in einem anderen Institut, aber natürlich kennt man sich da. Und Köln ist auch so ein bisschen ein Dorf. Also wir waren uns auch davor immer schon mal hier auf Veranstaltungen über den Weg gelaufen oder gleichzeitig auch mal als Speaker auf Veranstaltungen eingeladen. Von daher kannten wir uns. Und es gab halt diese Idee von dem Südwestverlag, wo das Buch erschienen ist, dass sie so ein Buch gerne machen wollen würden. Und die waren an ihn herangetreten und hatten ihn gefragt. Und er hatte dann auch gesagt, ja, ist eine gute Idee. Und sagte dann aber, ja, aber wir brauchen eine Frau. Also ich als Mann alleine, so ein Buch für Frauen ist ein bisschen komisch, wir brauchen eine Frau. Und dann hat er mich angerufen, hat gesagt, hier kannst du dir das vorstellen. Und ich war erst so ein bisschen, ich hatte gerade ein großes Buchprojekt abgeschlossen und Bücher, du weißt es auch, Heike, sind verdammt viel Arbeit. Und man ist dann immer so, boah, wenn dann sowas fertig ist, auch so ein bisschen ausgelaugt und habe dann erst und hatte eigentlich für mich beschlossen, so, nee, jetzt nicht direkt wieder ein Buch. Und dann kam er aber mit dieser Idee und sagte, komm, wir machen das zusammen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, es trifft A, meine Lebenssituation. Und ich hatte immer das Gefühl, da muss noch einiges gesagt werden zu diesem Thema. Und wenn man es dann zusammen macht, ist ja auch irgendwie die Arbeit geteilt quasi. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns das machen. Und es war auch wirklich eine wirklich fruchtbare Zusammenarbeit. Wir hatten auch eine ganz tolle Lektorin. Und dieser Titel, das wollte ich eben noch sagen, Neustadt Wechseljahre, das ist auch wirklich so entstanden, weil das war ursprünglich anders angedacht. Das hatte so halt so einen allgemeinen Titel, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, irgendwie so. Und irgendwann, als wir das geschrieben haben, hatte ich so ganz stark das Gefühl, ich muss diesen Titel schon nochmal challengen. Also ich muss da nochmal mit denen ins Gespräch gehen, weil ich für mich so dieses Gefühl hatte, was für eine Chance diese Wechseljahre sind, was für, wenn man das gut verkauft und gut verpackt für die Frauen und ihnen sagt, nein, wir gehen jetzt nicht immer nur auf das Negative, ja, das geht verloren und ich kann das nicht mehr und ich habe dieses und ich habe jenes. Ja, da passieren ein paar blöde Dinge, ohne Frage, aber es passieren eben auch so viele tolle Sachen im Leben und wenn du da das richtige Mindset hast, ja, dann ist das ein oder dann kann das ein Neustart werden. Und das war mir halt irgendwie ganz wichtig, damit auch rüberzubringen, und das eben auch gleich auf dem Titel zu haben.
Also ich merke das auch in den Beratungen, wie unterschiedlich Frauen damit umgehen mit den Wechseljahren. Und einige
Ja.
nehmen das als Neustart und finden das toll, dass sie endlich aus diesen Chaosjahren des jüngeren Daseins raus sind. Ich persönlich finde das auch so. Ich bin totaler Fan vom Älterwerden, weil ich persönlich finde, das Leben wird noch immer besser. Und dann gibt es eben auch die, die eher damit hadern. Und ich finde, euer Buch macht wirklich viel Mut. Und wir wollen nicht über Hormone heute sprechen, aber eins muss ich sagen, ihr habt ein so schönes Wort gefunden in eurem Buch, Hormone als die Überredungskünstler im Stoffwechsel zu bezeichnen. Also die eigentlich, also wir müssen immer mit den Hormonen auch arbeiten, im Sinne von, die darf man nicht außer Acht lassen, aber es gibt so viel mehr auf das, was wir achten können. Und
Absolut.
eins, wo
Ja.
ihr den Fokus ganz doll drauf gelegt habt, ist ja auf dieses Muskelkrafttraining. Also das ist ja euer Thema und wie man das eigentlich unterstützt. Und das finde ich so spannend, weil ja auch bei diesem Muskelkrafttraining die Myokine mit eine Rolle spielen, ja, also
Ganz genau, ganz
die
genau.
selbstgemachten Botenstoffe im
Ja,
System.
genau. Also das ist ja das, ne? Wir sind keine, weder der Ingo noch ich sind Hormonexperten oder sind Ärzte. Da gibt es genug andere Menschen, die da Bücher drüber schreiben und die natürlich gibt es Frauen, die ganz schlimme Hormonkapriolen haben, wo man möglicherweise dann auch überlegen sollte, ob man da in irgendeiner Weise eingreift. Aber ich komme gerade von so einem Summit am Wochenende, wo es eben auch um das Thema ging. Und da wurde halt auch sehr gut herausgearbeitet, dass es absolut Sinn macht, erstmal die Basis des Körpers auf ein bisschen gesünder, ein bisschen ausgewogener umzustellen, bevor man anfängt, irgendwo medizinisch einzugreifen. Und also mit medizinisch meine ich jetzt Hormontherapien, bioidentische Hormone, was auch immer was man da jetzt alles möglich machen kann. Und wir sind halt die Ernährungsexperten, ja, wir sind diejenigen, die quasi die Ernährung so gestalten können und den Menschen empfehlen können, dass man sagen kann, Mensch, damit kannst du schon ganz, ganz viel positiv beeinflussen. Und dieses Zusammenspiel zwischen dem Erhalt einer Muskelmasse, was natürlich über Training funktioniert, aber eben auch also die Muskulatur muss eben nicht nur gefordert werden, sondern sie muss halt auch gefüttert werden. Das führt eben dazu, dass der Muskelabbau, der uns ja alle, ob wir es wollen oder nicht, im Alter trifft, wir haben einen physiologischen Muskelabbau, nicht ganz so früh eintritt, nicht ganz so schnell eintritt. Und das wiederum hat eine positive Rückkopplung auf den Hormonhaushalt. Und dann sind wir halt doch wieder bei dem Thema Hormone, ne? Aber wir fangen halt ganz woanders an. Und das finde ich halt so schön, dass man eben sagen kann, ja, du musst gar nicht so medizinisch denken, sondern du kannst auf deinem Teller anfangen und du kannst mit deiner Fitness und Bewegung anfangen, dann geht's dir schon richtig viel besser. Und alle Frauen, die ich kenne, die das machen, und ich habe es an mir selber auch ausprobiert, die sagen das alle. Die sagen das alle. Mensch, mir geht's so viel besser damit, ne?
Und ich kann mir vorstellen, ich bin ja auch keine Psychologin und ich bin auch keine Endokrinologin oder ähnliche Medizinerin, sondern auch ja in deinem Team. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man auf einmal über das Essen so viel mehr Wertschätzung für sich selber hat. Also, dass man sagt, ich tue nicht mehr alles in mich rein, genauso wie ich nicht mehr mit jedem ein Gespräch führen möchte und ich möchte mich auch mit manchen Dingen nicht mehr beschäftigen, sondern man schätzt bestimmte Dinge mehr wert. Und kann deswegen auch gut verzichten auf manches, dann ist das auch ein Thema beim Essen. Also, dass man sagt, ich brauche eigentlich hochwertigere Lebensmittel, weil auch mein Körper mittlerweile anspruchsvoller geworden ist, ja.
Ja, also das ist ja so dieses ganz große Thema Selbstfürsorge.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der sich so in dieser Lebenssituation findet, so Mitte 40 bis, sagen wir mal, Ende 50, ja, das ist die Zeit, wenn du Kinder hast, da gehen die Kinder aus dem Haus, da bist du in der Regel schon sehr lange in deinem Beruf, du gehörst langsam zu den Älteren, da kommen viel Jüngere nach und du merkst einfach, dass du dich viele, viele Jahre gekümmert hast, und zwar um andere, ne? Du hast irgendwie deine Kinder glücklich gemacht, du hast vielleicht auch in deiner Partnerschaft viel reingegeben, du hast in deinem Job viel reingegeben. Und jetzt kommt so ein Lebensabschnitt, wo man, finde ich, mit Fug und Recht auch mal sagen darf, ich kümmere mich jetzt mal ein bisschen besser um mich selber auch, weil, also gerade ich kann es halt als Mutter sagen, man stellt sich sehr hinten an, ja, man guckt immer, dass es allen anderen gut geht, dass alle, also mal so plakativ gesagt, dass alle anderen satt sind, bevor man selber anfängt zu essen, ne, also so als Metapher gesagt jetzt. Und das ist jetzt so eine Situation, wo man sagen darf, ich habe jetzt mehr Zeit für mich selber auch und ich gucke jetzt mal auf mich. Ich kümmere mich jetzt mal wirklich besser um mich. Und da spielt Essen natürlich oder die Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und es ist so, wie du sagst, ne? Da geht's dann wirklich darum, besser zu essen, bessere Nährstoffe zu mir zu nehmen und damit eben in eine bessere Energie zu kommen und ja, das geht so durch den ganzen Körper und es erreicht am Ende eben gar nicht nur so, also nur ist immer so blöd, aber es spielt gar nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern es erreicht dich eben auch seelisch und das finde ich halt so schön.
Genau, und das kann man gar nicht ganz außer Acht lassen, dass Essen immer ganzheitlich wirkt. Also Essen und
Absolut.
auch die Ernährung. Wir machen immer so einen schönen
Ja.
Unterschied dazwischen. Also das eine
Ja.
ist, in welcher
Ja.
Atmosphäre ich esse, was ich esse und so weiter. Und wir Ach, ich bin ganz aufgeregt, weil ich denke, in deinem Buch und in eurem Buch geht es ja auch um die sogenannten Stoffwechseltypen. Und wir fangen vielleicht mal ganz vorne an, weil das fragen sich ja auch manche Menschen, wenn man über sich selber nachdenkt, was bin ich eigentlich für ein Stoffwechseltyp? Und wenn wir das, wenn ihr das mal in eurem Buch beschreibt, wie habt ihr unterschieden zwischen den verschiedenen Typen?
Ja, also wir haben jetzt keine Einteilung gemacht, wo wir alle Menschen irgendwie in Stoffwechseltypen einteilen, sondern was wir versucht haben zu zeigen ist, die meisten Frauen in den Wechseljahren, die anfangen, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, tun das, weil sie feststellen, dass sie plötzlich irgendwie ein bisschen zunehmen, dass sie plötzlich ein kleines Bäuchlein bekommen, wo vorher keins war. Und dann kommen die und sagen, ich verstehe das überhaupt nicht, ich mache überhaupt nichts anderes als die letzten Jahrzehnte, ich esse genau das Gleiche, ich bewege mich genauso, ich kaufe auch die gleichen Lebensmittel und so, und trotzdem nehme ich plötzlich zu. Das verstehen die dann nicht. Und das betrifft eben sowohl Frauen, die wir als schlank bezeichnen würden, als auch Frauen, die vielleicht sowieso schon ein bisschen Gewichtsprobleme haben. Und da haben wir halt dann gesagt, okay, das müssen wir ein bisschen aufdröseln und ein bisschen erklären und haben eben versucht, das so ein bisschen einzuteilen. Also es gibt die Frauen, die, das nennt man wissenschaftlich sarkopenisches Übergewicht haben, das sind Frauen, die würden von ihrer Freundin immer noch als relativ schlank bezeichnet werden. Da würde die Freundin sagen, was hast du denn? Du hast irgendwie Kleidergröße 38, du bist doch schlank, was willst du denn? Also der BMI wäre auch noch ganz normal und trotzdem hat diese Frau das Gefühl, ja, ich kriege hier langsam so ein bisschen einen Bauch. Und dann gibt es eben Frauen, die schon ab BMI 30, die man eben schon so ein bisschen in die Übergewicht-Kategorie einteilen würde, wo man sagen würde, das geht schon so ein bisschen Richtung metabolisches Syndrom, wo dann eben auch schon ein paar Begleiterscheinungen wie ein Bluthochdruck oder eine Fettstoffwechselstörung diagnostiziert ist. Die sagt, mir fällt es jetzt noch schwerer. Ja, ich habe vorher schon gekämpft und jetzt fällt es mir noch schwerer. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ne? Und da muss man einfach sagen, das sind so die beiden großen Gruppen, die wir ansprechen, um denen zu erklären, naja, jetzt geht es nicht darum, dass ihr Kalorien zählt, ja, sondern jetzt geht es um einen Shift in der Nährstoffzusammensetzung in der Ernährung. Es geht nicht mehr darum, weniger zu essen. Das hat euch noch nie geholfen, aber jetzt in den Wechseljahren wird es euch komplett in die Traufe befördern, wenn ihr das weiter macht. Sondern jetzt geht es darum, die richtigen Nährstoffe zuzuführen, dazu ein We also man muss nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, aber dazu die Muskeln zu trainieren, die Muskeln zu bewegen, damit du die
Einmal.
Körperzusammensetzung optimierst. Und das ist ja
Perfekt.
dein Thema auch heute, ne?
Ja, ich möchte einmal kurz
BMI-Messung.
fragen, Alexa, also nochmal einen Schritt zurück, bevor wir noch zu den Nährstoffen kommen. Das heißt, du unterscheidest in dem Buch zwischen den Frauen, die unabhängig davon, ob sie jetzt dicker oder dünner sind, aber eine geringe Muskelmasse haben, also diese Sarkopenie, das, was ich gerade
Genau,
raushörte.
genau.
Und da muss ich immer übersetzen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind ja nicht alle vom Fach. Sarkopenie bedeutet bei uns in der Fachwelt, dass man zu wenig Muskelmasse hat. Sarko ist das Fleisch, Penie ist wenig und Sarkopenie bedeutet einfach zu wenig Fleisch oder Muskulatur im Körper. Und das ist unabhängig davon, ob da drauf denn noch eine größere oder kleinere Fettschicht sitzt, richtig?
Genau. Man würde halt erstmal denken, ja, okay, das sind Menschen, die sind halt super, super schlank. Ja, gibt's auch. Aber es gibt eben auch die Situation, dass die wenig Muskelmasse haben, aber sehr viel Fettmasse. Also, dass das Verhältnis komplett aus dem Ruder läuft. Und dann spricht man eben von sarkopenischem Übergewicht, was sich erstmal wie so ein Paradoxon anhört. Aber das ist eben, da ist die Körperzusammensetzung gemeint. Und das versuchen wir eben zu erklären, dass es am Ende nicht die Zahl auf der Waage ist, die sagt, wie sieht es in deinem Körper aus? Bist du metabolisch gesund? Läufst du in die richtige Richtung? Und dass das eben auch nichts ist, woran man sich festhalten sollte, sondern dass es um innere Werte geht,
Ja,
sagen wir
genau.
mal so.
Ja, also das sind ja unsere Worte, weil wir, du hast es auch schon gerade deutlich gemacht, die Körperzusammensetzung. Wir touren ja durch Deutschland mit der Bierwaage und sehen
Genau.
mittlerweile wirklich viele Menschen, die, obwohl sie schlank sind, viel zu wenig Muskeln in ihrem Körper haben,
Ja.
die den ganzen Tag sitzen, möglicherweise noch Stress dabei haben. Männer wie Frauen übrigens, heute sind die Frauen unser Thema, aber bei den Männern gibt es das genauso. Und Du siehst es halt von außen nicht. Du hast ein normales Gewicht, der BMI ist im Normalbereich, aber innerlich sind die Werte schon völlig
Genau.
desolat. Und das, wenn ich dich richtig verstanden habe, spitzt sich ja dann in den Wechseljahren zu,
Genau,
weil du
ja.
dann immer weniger essen musst.
Genau, das wären halt normalerweise Frauen, die haben ja erstmal kein Problem. Ne, die
Optisch.
Zahl auf der Waage ist okay, die haben kein Figurproblem und dann kommen sie aber in die Wechseljahre und plötzlich kriegen die so ein kleines Bäuchlein. Und das stört die massiv, ja, weil die waren ja ihr Leben lang schlank. Und dieses kleine Bäuchlein stört massiv und es wird halt nicht verstanden, warum entsteht das, weil sie eigentlich nichts anders machen. Und da muss man eben sehen, ja, der Stoffwechsel in den Wechseljahren, der verändert sich halt dahingehend, dass wir Muskulatur abbauen und dann natürlich eben ganz anders einlagern. Ja, vorher hat die größere Muskulatur, als man 30 war, die hat da noch einiges abgefedert, weil die ja Energie frisst. Ja, so jetzt geht die Muskulatur zurück. Und plötzlich wächst der Bauch, weil was soll denn sonst wachsen, wenn die Muskulatur nicht wächst? Die wird ja im Alter eben reduziert. Und das heißt eben, dass wir den Leuten erklären müssen oder den Frauen erklären müssen, wir betreiben mit euch jetzt hier keine Fitness, weil wir wollen, dass ihr jetzt Muckis bekommt, sondern eigentlich wollen wir den physiologischen Muskelabbau aufhalten. Wir wollen den Status quo erhalten, den ihr mit 35, mit 40 hattet. Das wollen wir möglichst erhalten, weil dann bleibt euer Grundumsatz auch hoch. Wenn ihr das nicht schafft, dann sinkt der Grundumsatz immer weiter und dann ja, müsst ihr immer weniger essen und das ist eine ganz fatale Situation dann. Ne?
Da haben wir mittlerweile so viele Geschichten zu, also so viele Geschichten. Und bei der einen Frau, die hat die ganze Zeit das nur über die Kalorienreduktion versucht und es passierte nichts, gar nichts.
Ja,
Und dann auf
ja.
einmal hat sie gesagt, so jetzt ziehe ich die Sportlunte und jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Hat ihren Mann auch mitbewegt, dem tut das auch sehr gut, sagt sie. Und auf einmal hat sie das Ziel, was sie wollte, nämlich endlich wieder dieses Wohlfühlen. In dem
Ja, genau.
Buch von euch, da heißt ein Kapitel Eiweiß, dein Freund und Helfer.
Genau.
Also es dreht sich schon ganz schön viel ums Eiweiß, oder?
Ja, natürlich, weil das Eiweiß, also wir zeigen natürlich, oder der Ingo macht das, das ist ja sein Thema, zeigt natürlich, wie wir eine Muskulatur fordern und dass man eben auch das Spazierengehen nicht ausreicht, dass man wirklich schon ein bisschen mit dem Muskel arbeiten muss und dass der Muskel das Signal senden muss, pass auf, die will da jetzt was von mir, dafür bin ich gar nicht kräftig genug, ich muss hier ein bisschen wachsen, damit ich das schaffe. Und um wachsen zu können, muss man dem Muskel dann natürlich die entsprechenden Bausteine zur Verfügung stellen und das sind nun mal Aminosäuren und die beziehen wir aus unserem Nahrungseiweiß. Und Eiweiß hat ja, sagen wir mal, nicht nur den Effekt, dass es Muskeln aufbaut, sondern Eiweiß hat ja eben auch noch ganz gute Nebeneffekte einfach. Das wirkt ja sogar so ein bisschen appetitzügelnd, weil es eben dieses berühmte Peptid YY ausschüttet, was das Signal sendet an das Gehirn hier, ich bin satt. Und es gibt Untersuchungen, die sagen zum Beispiel, dass alleine die Menge an Eiweiß in der Mahlzeit darüber entscheidet, wann und wie schnell du satt bist. Ne, wir kennen das, Eiweiß erhöht die Körpertemperatur. Das heißt, da verpuffen dann am Ende auch so ein paar Kalorien, die werden einfach als Wärme wieder abgegeben. Also Eiweiß in der Ernährung hat viele Vorteile und
Das
hat eben auch noch den Nebeneffekt, ja, dass es satt macht, dass es satt hält, dass es den Muskel aufbaut. Das ist eben aber auch, und das wird häufig unterschätzt, wir sprechen in dieser Altersgruppe, in der ich mich befinde, auch viel über Falten und solche Geschichten. Auch um Kollagen zu erhalten, ja, um eine Hautgesundheit zu erhalten, um die Haare zu erhalten, brauchst du Eiweiß, ja. Und wenn wir älter werden, ist der Körper nicht mehr so gut in der Lage, Eiweiß zu verdauen. Da kommt gar nicht so viel in den Zielzellen an, ja. Da behalten die Darmzellen, da behalten die Leberzellen für den eigenen Bedarf Aminosäuren ein, ja. Also das kommt auch schon nicht mehr so viel durch, wie wenn du 30 bist. Das heißt, wir müssen den Knopf des Eiweiß ein bisschen härter drücken. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr aufnehmen, als das mit 30 der Fall war. Da hat vielleicht so ein Joghurt zum Frühstück gereicht. Mit 45, 50, 55 reicht es halt nicht mehr. Da wäre es mir dann lieber, man würde ein Skyr nehmen oder einen Quark nehmen, wo halt deutlich mehr Eiweiß drin ist. Und das ist eben das, was ich versuche dort zu erklären. Der Eiweiß, dein Freund und Helfer.
Das ist vielleicht an dem Wort Protein auch noch mal sehr deutlich zu machen, weil Protein bedeutet ja der Erste unter seinesgleichen. Also von allen Nährstoffen ist das eigentlich der Wichtigste.
Ja.
Wir müssen, als Erstes, wie kommt es dazu, dass Frauen zu wenig Eiweiß essen? Also was sind so Gründe, dass wir...
Also ich glaube, dass das nicht bewusst passiert.
Ja.
Wir haben in dem Buch haben so zwei Beispielfrauen mal nebeneinander gestellt. Ich glaube, wir haben sie Anja und Kerstin genannt. Und es war eine ganze, ich habe dann quasi Speisepläne gemacht für Anja und Kerstin. Und also ich erzähle mal kurz die Geschichte. Wir haben es so aufgestellt, also die Anja, ja, ich glaube, es ist die Anja, ist halt, also beides Freundinnen, ja, beide einen relativ vergleichbaren Lebensstil. Nun macht die eine, macht mehr Ausdauersport, die andere macht durchaus ein bisschen Kraftsport. Die eine ist Vegetarierin und fängt auch an, die Milchprodukte immer mal so ein bisschen durch Pflanzendrinks zu ersetzen. Und die andere ist so flexitarisch, dass sie zwischendrin auch mal ein Fisch isst und ein Stück Fleisch. Also schon so ein bisschen klischeehaft haben wir das gemacht, ja. So, und die Anja, die fängt halt in den Wechseljahren an, hat so diese schleichende Gewichtszunahme, was einem am Anfang gar nicht so auffällt, ja, aber so schleichend geht's nach oben und bei der anderen passiert nichts. Und dann fragt die eine sich, ja, verstehe ich gar nicht, wieso passiert das? Ich lebe eigentlich genauso gesund wie meine Freundin, ich mache auch Sport und all sowas. Und dann haben wir mal die Menüpläne gegenübergestellt. Und das war sehr lustig, weil es rief mich dann meine Lektorin an oder unsere Lektorin rief mich an. Und das ist eine ältere Dame, also auch nochmal ein bisschen älter als ich. Und die macht nur Gesundheitsbücher. Also die kennt sich super aus im Bereich Gesundheit. Und dann rief die mich an und sagt zu mir, Alexa, jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Ich so, was hast du verstanden? Sagt sie, ja, das mit dem Eiweiß. Weil was wir dann gemacht haben ist, also ich habe der Anja dann mal so vermeintlich gesunde Speisepläne gebaut. Sie isst zum Frühstück ein Müsli mit einem Pfirsich und macht dann da Hafermilch rein. Und zum Mittagessen, weil sie ja schon so ein bisschen Gewichtsprobleme hat, isst sie ein Brötchen mit Tomate und Mozzarella, weil sie denkt, da sind wenig Kalorien drin und weil der Mozzarella ja so viel Eiweiß hat. Und dann siehst du mal, das wird dann rechnen wir dann zusammen im Tagesverlauf, was dann da am Ende rauskommt. Und dann ist das halt extremst wenig bei der Anja, obwohl, und das war gestern, ich habe das gestern auf dem Kongress da auch so vorgeführt, alle gesagt haben, ja, wieso? Das ist doch ein gesunder Speiseplan, wo ich sage, ja, da ist ziemlich viel Gemüse drin und das ist auch alles wunderbar, aber gucken Sie sich die Eiweißwerte an, damit kommen wir nicht hin. Ja? Mhm. Und die andere Dame, der habe ich dann halt ein bisschen Quark ins Frühstück getan und habe sie halt mittags einen Linseneintopf essen lassen, statt so ein Brötchen und solche Sachen. Ja? Wo man dann sieht, mit welchen einfachen Dingen man auch wirklich mehr Eiweiß ins Essen bekommt. Aber ich glaube, da ist ganz viel Unwissenheit draußen, was wie viel Eiweiß enthält und dass das gesund ist. Ja, also es wird
ja.
Und dann werden häufig Sachen als gesund eingeschätzt, wo wir sagen würden, na, da fehlen aber ein paar Komponenten.
Ja, wir haben natürlich jetzt so einen Wahnsinnstrend und das ist eine Diskussion, die wir immer wieder haben, ist, dass tierische Lebensmittel aufgrund der Herstellung in Frage gestellt werden. Es schickt sich mittlerweile, Fleisch wegzulassen. Ich sage immer, Fleisch ist so ein schönes Faulenzer-Lebensmittel, weil wir mit wenig Lebensmitteln ansonsten so schnell so viel gute Nährstoffe, und da meine ich nicht nur das Eiweiß mit oder Protein, sondern tatsächlich auch sämtliche Mineralstoffe und so weiter. Also wenn man es sich leicht machen möchte, isst man ein bisschen Fleisch. Ansonsten, wenn man sich fleischlos ernähren möchte, man muss wahnsinnig viel kochen, frische Zutaten nehmen und man muss auch viel wissen über Ernährung. Also die Eiweißqualität, da kommen wir sicherlich drauf noch zu sprechen, weil er ja auch darauf eingeht. Aber die Eiweißqualität ist natürlich auch von Pflanzenquellen meistens.
Absolut. Und das ist eben auch das, was man dann wirklich mal genau erklären muss, dass wir A, ist die Qualität weniger, es ist auch die Quantität teilweise weniger, die Verdaulichkeit ist nicht so hoch. Das heißt, man muss dann den Frauen sagen, ich habe da großes Verständnis für, wenn jemand sagt, ich möchte mich rein pflanzlich ernähren, aber man muss denen dann sagen, Leute, dann müsst ihr mehr essen. Ihr müsst es bitte über die Menge ausgleichen, weil ansonsten kommt ihr nicht hin. Und wenn man dann eben sieht, die Frauen, die eben, sagen wir mal, die mit dem Gewicht strugglen, die dann immer sagen, ja, für mich bitte nicht so viel, mit was für Kleinstportionen, die sich über den Tag versuchen zu retten. Da muss ich dann als Wissenschaftlerin sagen, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen einfach. Ja. Und bitte, ihr müsst einfach auch sehen, dass wenn ihr eine Muskulatur aufbauen wollt, dann müsst ihr dem Körper auch ein bisschen Energie zur Verfügung stellen, weil das kostet Energie, Körpersubstanz zu bilden. Mhm. Das kostet euch auch ein bisschen Energie. Ja. Das ist dann immer, es ist dann immer relativ befreiend, wenn die Frauen das hören, dass sie sagen so, okay, so viel muss ich gar nicht, ich muss gar nicht so viel mit den Kalorien runtergeben. Die Alexa sagt mir sogar, ich darf sogar noch was draufrechnen quasi. Ne? Aber das ist ganz schwer aus den Köpfen rauszukriegen, diese blöden Kalorien, in denen da immer, die als Qualitätsmaßstab gelten, wo ich immer sage, das ist keine Qualität. Die Nährstoffe sind unsere Qualität. Kalorien haben mit Qualität gar nichts zu tun. Ne?
Ja,
das hat so reingeprügelt. Ja, schwer.
Ich muss jetzt einmal über die Videoserie reden, die ich mit dem Nikolai Worm, Professor Dr. Nikolai Worm aufgemacht habe, weil in dem letzten Video Nummer 6, für die, die sich das anschauen wollen, in YouTube zu sehen, reden wir genau darüber, dass Kalorienzählen zu den Maßnahmen von gestern gehört, sondern dass wir eher schauen müssen, dass jeder Makronährstoff, also Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, auch der Alkohol, eine Nebenwirkung hat, eine hormonelle, und dass es viel mehr darum geht. Ich möchte noch aber einen Punkt nochmal zurück aufnehmen. Also du hast das sehr deutlich eben gesagt, wir sind ja nicht die Ernährungspolizei. Ne? Wir sagen jetzt nicht, was gegessen werden darf oder muss oder so. Ich habe aber auch aus der Erfahrung heraus, was du gerade so deutlich gesagt hast, die sich unter veganer, also rein pflanzlicher Kost, immer noch im hochmuskulären Bereich aufhalten, die wir auch immer wieder in der Biomessung haben, die futtern den ganzen Tag. Die essen und essen und essen und essen. Und diese gemeine Kombination, die wahrscheinlich in deiner Zielgruppe des Buchs, also wir, ich bin ja jetzt auch Mitte 40, ich gehöre ja auch zur Zielgruppe, was wir so schwer vermitteln können, ist ja, du musst essen, um abzunehmen, oder du musst essen, Jetzt bin ich gespannt, weil ich bin in der letzten Zeit, das, was du eben schon deutlich gemacht hast, welche Menge an Eiweiß wir brauchen, ist zunehmend, weil mit dem Älterwerden eben die Aufnahme nicht mehr so gut ist. Und diese ganzen Zahlen, die kursieren wie 1,2, 1,3, 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die kann man eigentlich gar nicht so ernst nehmen, weil man gar nicht weiß, wie viel aufgenommen wird. Oder?
In der Tat, das ist ein großes Problem, dass wir haben Zahlen in den Nährwerttabellen und wir wissen eigentlich gar nicht, wenn da jetzt steht 10 Gramm, ja, dann kommen da 10 Gramm bei mir auch an, nicht? Da kommt, wie gesagt, da kommt so ein Verdaulichkeitsindex auch dazu, wo wir noch gar keine Tabellen haben. Das ist jetzt alles in Arbeit, aber das gibt es quasi noch nicht. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr rein pflanzlich macht, rechnet einen Sicherheitszuschlag obendrauf, weil ihr könnt nicht davon ausgehen, dass das, was da in der Tabelle als Zahl abgedruckt ist, auch wirklich das ist, was bei euch dann am Ende ankommt. Auch wieder ein Argument, finde ich, was dafür spricht, dass man so eine Kombi fahren sollte. Und ich denke halt immer, weil es muss ja gar nicht viel tierisches Protein sein. Ja, wir reden da ja nicht über große Mengen. Ja, ich bin immer überhaupt kein so ein Freund von diesem Entweder-Oder der Systeme. Ja, ich esse Fleisch, aber ich esse nicht viel Fleisch, aber das wenige Fleisch kaufe ich halt gut ein und esse es dann auch mit Genuss, sage ich dir ganz ehrlich. Es schmeckt mir einfach auch wirklich gut. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da geht auch so ein gewisser gesellschaftlicher Druck inzwischen auch so bei uns durch die Gegend, ja, dass man sich, so wie du sagst, ne, das ist so ein bisschen schick auch zu sagen, ich ess kein Fleisch mehr. Aber ich finde einfach, der liebe Gott, glaube ich, hat das jetzt nicht so gemeint, dass wir uns alle komplett pflanzlich ernähren und dann aber Pillen schlucken müssen, um die Nährstoffe zu ersetzen, die da nicht drin sind. Also das, glaube ich, ist jetzt von der Natur, das ist jetzt, glaube ich, kein so ein Konzept, was von der Natur oder dem Universum oder was immer du das, wie du das nennen willst, gedacht war. Ne? Insofern bin ich eigentlich dann doch derjenige, der sagt, setze auf Qualität von Lebensmitteln, dann musst du da eigentlich auch nichts rauscutten. Aber wie gesagt, wenn jemand das nicht möchte, bin ich da auch ich bin da völlig tolerant, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber was ich den Leuten halt immer sage ist, wenn ihr mich fragt, dann muss ich euch aus wissenschaftlicher Sicht sagen, wenn ihr vegan essen wollt, ihr müsst richtig, richtig viel essen, das ist richtig viel anstrengend, ihr müsst euch mit diesem ganzen Thema beschäftigen, weil ihr müsst gute Kombis finden, ja, ihr müsst, dürft da nicht in so eine Einseitigkeit verfallen und das ist dann immer noch, sagen wir mal, das betrifft häufig junge Frauen, die sich um sich selber kümmern können, sage ich mal, so ein bisschen despektierlich jetzt, ja, die also, ne, deren Universum noch um sich selber kreist. Aber in dem Moment, wo du Kinder versorgen musst, wo du Familie hast, wo das dann irgendwie so ein Familiending wird, wird das verdammt anstrengend und wird das verdammt schwer. Und da finde ich, muss man auch so ein bisschen ehrlich sein. Da nützt mir der ganze Idealismus am Ende dann nichts mehr. Da muss man dann einfach ehrlich sein und sagen, wie willst du das machen? Überleg dir das gut, ob das der richtige Weg ist.
Ne? Ja, ihr schreibt ja auch oder du schreibst ja den Ernährungsteil in dem Buch und auch noch über ganz viel Superfoods. Ich möchte dich aber noch etwas fragen, rein fachlich. Also wenn wir schon bei der Menge nicht wissen, wie viel genau, kann man sagen, Eiweiß ist auf dem Teller denn die wichtigste Zutat? Sollte es den größten Teil machen? Oder wie steht's im Verhältnis zum Gemüseessen?
Ja, also ich bin da immer nicht so ein Freund von so Sachen so komplett zu hypen, was ist jetzt das Wichtigste. Also ich persönlich bin auch schon derjenige, der erstmal ins Gemüsefach guckt, ja, oder morgens auch was ist in meinem Obstkorb noch drin, der in der Regel bei mir ganz gut gefüllt ist. Das finde ich, das ist immer schon mal die Basis und die Grundlage. Aber was ich versuche, den Frauen zu zeigen, gerade jetzt in den Wechseljahren, weil was man eben auch ganz gut an Studien belegen kann, ist, vorher läuft das halt so und das wird ja auch immer wieder kolportiert. Ja, wenn du dich angestrengt hast, wenn du deine Muskeln bewegt hast und so, dann ist es gut, hinterher eine eiweißreiche Mahlzeit zu essen oder vielleicht auch irgendwie zu substituieren, machen manche Leute ja auch. Ja, das kannst du so machen, das kann man machen. Sehr, sehr viel schlauer ist es aber, wenn du in die Wechseljahre kommst, dass du wirklich versuchst, in jede Mahlzeit mindestens 25 bis 30 Gramm Eiweiß zu packen. Und das muss man dann schon auch wollen, denn das wird beim Frühstück, wo ja viele dann irgendwie mit Müsli und Hafermilch arbeiten, wird es ein bisschen eng. Ja, um nicht zu sagen, mit Müsli und Hafermilch ist das nicht möglich. Ja, das schaffst du nicht. Da musst du echt verdammt viel essen. Also da muss man dann so ein bisschen umwandeln. Weil was passiert ist, bei den Frauen, wenn du damit erst abends anfängst, wenn du beim Training gewesen bist, ja, dann hast du schon quasi den Tag über, bist du in einer sogenannten katabolen Stoffwechsellage, weil dein Körper ist ja eigentlich dabei mit 50, also ich sage jetzt mal immer so um und bei 50, baut der physiologisch die Muskulatur ab. So, und wenn du dem nicht morgens direkt einen Reiz setzt und sagst so, hier mit mir aber nicht, ja, also ich gebe da mal ein bisschen Futter rein und ich bewege mich auch gleich mal ein bisschen und dem Körper quasi sagst, hier, ich will, ne, wir wollen diesen Anabolen, den Muskelsubstanz aufbauenden Weg geben, dann schaffst du das nicht mehr, ja, und deswegen sagen wir den Leuten also morgens, mittags und abends möglichst 25 bis 30 Gramm Eiweiß drin. Wie die das dann machen, das können die ja selber bestimmen, ob sie das über Linsen machen oder über ein Stück Fisch oder, ne, auch ein bisschen Hühnchen oder über Skier, über Quark, über Hüttenkäse. Gibt ja unendliche Möglichkeiten. Eier, Nüsse, Hanfsamen. Es gibt unendlich viele
Möglichkeiten. Ja, und das sieht man auch an den vielen, ja, das sieht man an den vielen Rezepten, ja, die ihr im Buch habt. Das ist ja wahnsinnig lecker, was ihr da auch habt. Ja. Das heißt, wenn einerseits das Timing wichtig ist, das über den Tag zu verteilen. Ist es auch wichtig aus deiner Sicht, dass die Esspausen eingehalten werden? Also, dass zwischen den Mahlzeiten mal nichts gegessen wird? Zwischen den Hauptmahlzeiten meine ich damit?
Also, wir machen halt den Unterschied, nicht, zwischen diesen zwei Stoffwechseltypen. Also, diejenigen, die schon quasi mit einem Übergewicht reinkommen, die schon so ein bisschen am metabolischen Syndrom kratzen, denen würde man natürlich sagen, okay, wenn ihr das im Griff haben wollt, macht eine Essenspause, arbeitet mit großen Hauptmahlzeiten und macht dazwischen die typische Essenspause, damit sich der Blutzucker wieder beruhigen kann. Einer Frau, sage ich mal, die in einem normalen BMI spielt und die wirklich auch trainiert und sagt, ja, ich möchte dieses blöde Wechseljahr Geldbeutlein da loswerden. Da wäre ich jetzt nicht so streng. Ja, da, die kann von mir jetzt auch einen Snack dazwischen essen. Aber ich würde halt sagen, das sollte jetzt nicht unbedingt ein Knäckebrot oder ein Keks sein. Ja, also da würde ich schon sagen, ne, bleib mal bei den Nüssen oder ne, hol dir ein paar Käsewürfel oder guck auch da, dass du dann irgendwie ein durchaus eiweißreiches, einen eiweißreichen Snack hast, der dir nicht den Blutzucker komplett hochjagt.
Sondern der tatsächlich wieder diesen Muskelabbau, der ja ständig an der Türklinke
Ja, genau, das ist ein
kratzt.
gutes Bild, ja. Der klopft ständig und kratzt, ne? Und den wollen wir draußen halten im Grunde genommen,
Genau,
ne?
hier nicht reinkommen. Der Muskel sollen
Genau,
wir behalten.
und der Grund, warum wir eben sagen, diese 25 bis 30 Gramm Eiweiß, ich meine, das denken wir uns ja auch nicht aus, ja, sondern das ist halt das, was ganz viele wissenschaftliche Studien belegen, ist halt, es geht halt um gewisse Aminosäuren, die insbesondere den Muskelaufbau triggern. Und da haben wir eben diese drei verzweigkettigen Aminosäuren, Leucin, Isoleucin und Valin. Und dieses Leucin insbesondere, das ist so die Königin des Muskelaufbaus, ja. Also wenn du kein Leucin hast, dann startet dieses Muskelaufbauspiel überhaupt nicht erst, ja. Also das muss da sein. Und man weiß eben, dass man da über so eine gewisse Schwelle rüber muss in der Menge, damit das ganze Spiel anläuft, ja, damit dieser Muskelaufbau anläuft. Und dafür braucht man so 10, 15 Gramm essentielle Aminosäuren in der Ernährung. Und das schaffst du halt mit so 70 bis 90 Gramm Eiweiß insgesamt. Gemischtes
Hochwertiges
Eiweiß. Wenn du jetzt nur pflanzliches Eiweiß nimmst, müsstest du noch höher gehen. Also da musst du deutlich über die 90 Gramm gehen. Deswegen sage ich den Leuten immer so, mach da einen Sicherheitszuschlag rein, pack da nochmal 20 Gramm drauf. Ich meine, wir können es am Ende, wir können es nicht aufs Gramm genau sagen. Das ist aber auch irrelevant. Ich meine, kein Mensch isst jeden Tag das Gleiche. Und so genau wollen wir auch unsere Mahlzeiten ja gar nicht berechnen. Aber einfach, dass man mal so einen Anhaltspunkt hat, ne? Wo sollen die Reise eigentlich hin?
Ja, wobei es gibt ja auch immer mehr Menschen, die tracken und man kann ja auch immer mehr rausfinden übers Netz. Und wenn man trackt, dann wenigstens sinnvoll, ja, also dann mit den richtigen Zahlen im Hintergrund und Ähnlichem. Und ich möchte jetzt noch einmal auch an diese Zeit nach den Wechseljahren appellieren, ja. Also ich meine, wir gehen dann durch die Wechseljahre, wir wollen da möglichst gut durchkommen, aber die ganzen Jahre, die danach noch folgen sollen, die sind ja auch nochmal von Relevanz. Und wir können halt nicht mit 80, wenn diese Sarkopenie schon sehr bekannt ist, können wir dann kaum noch Muskel aufbauen. Das heißt, je früher, vielleicht hören ja jetzt junge Frauen zu, je früher wir anfangen mit dem eiweißbetonten Essen und dem Muskelkrafttraining, desto besser ist es. Spätestens in den Wechseljahren sollten wir aber dann Gas geben mit der Wertschätzung, die wir haben.
Genau.
Jetzt
ja,
haben
das ist eben das. Entschuldige, das ist eben genau das, ne? Es hilft dir in den Wechseljahren, weil, wie gesagt, eine gute muskuläre Ausstattung hat eben eine positive Rückkopplung auf diverse Hormone und es hilft dir in den Jahren danach eben. Es hat eine Sturzprophylaxe. Wenn du einen muskulär gut ausgestatteten Körper hast, dann bist du sehr viel länger einfach fit. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen fit älter werden.
Ja, und glücklich. Und das ist ja also als ich das erste Mal über Myokine hörte, dachte ich, das sind ja wie körpereigene Drogen. Also das ist ja das, was ich, das ist ja richtig cool, weil ich gehe ins Kraftstudio, ich muss da gar nicht lange reingehen, gehe mit einem Lächeln raus und habe mir gerade meine Drogen selber gebaut, also meine Muskelbotenstoffe. Und das ist das, was einen eigentlich so motiviert, nicht jemanden, sondern mich motiviert, dass man immer wieder gestärkt auch für den Alltag ist. Also das merke ich persönlich sehr,
das
sehr.
Das kann man auch gar nicht oft genug betonen, ja, weil die meisten Menschen wissen, ja, wenn ich Sport mache, dann werden so Glückshormone irgendwie ausgeschüttet. Ich fühle mich danach gut, ja, das ist auch alles richtig. Aber diese Myokine, was ja Botenstoffe sind, die wirklich in der Muskulatur gebildet und ausgeschüttet werden, die wirken auf alle unsere Organe, ja, die wirken aufs Herz, auf die Leber, auf den Darm, aufs Gehirn und die machen eben auch, dass es uns hinterher besser geht. Und das hat man lange nicht bewusst und der Ingo zeigt bei unseren Vorträgen, der zeigt immer so ein tolles Bild, ja, wo man wirklich sieht, auf was das alles einen Einfluss hat und das ist so großartig, dass man sich mit ein bisschen Sport, kann man die sich immer selber bauen, ja.
Ja, eben und das ist das, was Menschen, die Sport schon machen und ich rede da wirklich von Muskelsport, ja, also das ist nicht der, das ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie du es vorhin sagtest, spazieren gehen, das ist toll fürs Herz-Kreislauf-System, aber wenn wir was erreichen wollen, dann ist tatsächlich Kraftsport jetzt wieder ganz vorne und man wird ja dadurch nicht wahnsinnig muskulös, sondern man baut einfach nur nicht ab.
Ja, und wie gesagt, du musst auch auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Also in unserem Buch, wir haben wirklich nur Übungen, die du zu Hause mit deinem eigenen Körpergewicht machen kannst.
Ja, und das ist schon schwer genug.
Das ist schon schwer genug, ja. Also wenn du das, da geht es dann ja um die Wiederholung, wie oft machst du das, wie regelmäßig machst du das, das ist schon schwer genug, ja. Also ich breche mir immer noch einen ab hier bei meinen Liegestützen, ich kann immer noch nicht richtig, ja. Weil es ist schwer.
Ja, ja, das ist schwer und man kann es ja auch immer noch steigern, die Liegestütze. Sag mal, du sprühst ja voller Energie, liebe Alexa. Wie schaffst du es denn selber, das alles in den Alltag einzubauen, in deinen Alltag? Was sind da so Prioritäten, die du dir setzt?
Ja, also jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Also ich sprühe auch nicht jeden Tag so. Ich habe auch Tage, ich habe auch durchaus Tage, wo mein Energielevel etwas niedriger ist. Aber in der Tat sprühe ich immer, wenn ich über dieses Thema reden darf, ja, weil das mache ich aber schon mein ganzes Leben lang, ja, weil ich einfach es so großartig finde, was wir in der Hand haben mit unserer Ernährung und deswegen sage ich auch immer, gesunde Ernährung ist die beste Investition, die du in dich selber tätigen kannst einfach, weil ich meine, jeder, der mal krank gewesen ist, weiß, dann macht vieles keinen Spaß mehr und deswegen finde ich es einfach so faszinierend, was für ein Riesenhebel wir da selber in der Hand haben. Und wir müssen sowieso jeden Tag dreimal essen, ja. Also wären wir doch blöd, wenn wir diese Mahlzeiten nicht gleich mal dafür benutzen würden, um uns da richtig viel Gutes zu tun. Und das ist mir so ein, also wie gesagt, ich finde das so faszinierend, dieses Thema, und das ist mir so ein Herzensthema. Und ich sehe eben auch, so wie du ja wahrscheinlich auch, wenn man Menschen dahingehend beeinflusst und so ein bisschen influenzt, dass die das mal mitmachen und ausprobieren und du bekommst dann die Rückmeldung von denen, dass die sagen, ey, mir geht's so viel besser, ich hätte das nicht gedacht. Dann gibt mir das Herz auf, wenn ich sowas höre, ja. Und das ist für mich natürlich eine große Kraftquelle und eine große Energiequelle dann auch immer, weil ich denke dann so, ja, das ist gut, was du tust und das ist richtig, was du tust und das ist wichtig, was du tust. So, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, ich habe auch Tage, an denen ich habe auch blöde Tage, so wie
ja.
Du.
Ja. Ja. Machen wir uns mal das vor. Die haben wir alle. Ich habe jetzt zu dem Thema Lebensqualität und den Einfluss von Essen auf die Lebensqualität promoviert. Ich finde das, also ich sprudel deswegen bei diesem Thema auch so und ich bin so wahnsinnig überzeugt, dass das funktioniert, selbst wenn man schon Erkrankungen hat. Ich komme allmählich zum Ende. Ich könnte mich stundenlang weiter mit dir unterhalten. Wir wissen ja auch, dass wir das immer wieder können. Aber jetzt zum Ende des Podcasts würde ich dich gerne nochmal fragen wollen. Fake News. Welche Fake News rund um die Wechseljahre würdest du sehr gerne mal aus der Welt schaffen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das hat jetzt gar nichts mit dem Buch zu tun, aber was mich, wie soll ich sagen, also ich habe mich natürlich viel mit dem Thema jetzt auch beschäftigt, unabhängig von der Ernährung. Ja, und was ich finde, was echt die größte Fake News ist beim Thema Wechseljahre, ist dieses, naja, das ist halt ein Vorgang, das spielt in den reproduktiven Organen einer Frau. Ja, nee, das spielt 50% spielt das da und die anderen 50% spielt es im Gehirn. Und wenn du dich mit Frauen unterhältst, die alle darüber sprechen, dass sie plötzlich weniger Energie haben, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können, dass sie nachts nicht mehr gut schlafen können, dass sie diesen Brain Fog haben, wo man denkt so, boah, ich laufe hier den ganzen Tag wie im Nebel rum, ich komme gar nicht richtig auf das, was ich eigentlich machen will und so, ist alles so ein bisschen vernebelt, ja. Und man weiß heute, dass eben dieser Abfall der Östrogene auch dazu führt, dass es einen Energieabfall im Gehirnstoffwechsel gibt, ja. Und das wird überhaupt nicht einkalkuliert, ja. Da klären dich auch die Gynäkologen, finde ich, viel zu wenig drüber auf. Und auch ich, die ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe viel zu lange gebraucht, diese Symptome, die ich bei mir selber auch festgestellt habe, mit den Wechseljahren in Verbindung zu bringen. Ja, man denkt dann, ja gut, ich werde halt ein bisschen älter, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Ja gut, ich werde halt älter, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. So, das denkt man. Aber dass das eigentlich Folgen wirklich dieser Hormonumstellung ist, die wir durchmachen, ja, das war auch mir lange nicht klar. Und das finde ich, das muss viel, viel mehr in die Gesellschaft gebracht werden und da muss es viel, viel mehr Aufklärung drüber geben. Und und das ist für mich Fake News, zu sagen, ja, die Wechseljahre sind ja, dann kann die Frau hinterher keine Kinder kriegen, darum geht's. Ja, nee, das geht um viel mehr.
Das ist noch ein bisschen mehr. Und jetzt wollte ich dich fragen, welche drei Wünsche hast du denn rund um die Wechseljahre, wenn du sie frei hättest? Einer ist viel mehr Aufklärung darüber. Also
Ja, also Aufklärung und damit einhergehend auch Enttabuisierung, ja. Also ein offenerer Umgang damit, dass die Hälfte unserer Gesellschaft Frauen sind, die alle irgendwann in die Wechseljahre kommen und dass sich da bestimmte Dinge verändern. Und da müssen wir offen drüber reden. Und das darf nicht peinlich sein, wenn eine Frau sagt, mir wird hier gerade total heiß, ich muss mal kurz ausgehen, ja. Und dann alle anderen so verschämt zur Seite gucken. Ja, nein, die muss das sagen können und dann mach mal bitte einer das Fenster auf, weil da kann die nichts dafür. Ja? Und auch so dieses, ja,
Ich
Frauen
muss
werden
gerade so
unartig.
schmunzeln, weil ich hatte das gerade heute Morgen, weil ich weiß ja auch nicht, ob es beginnt. Und ich fragte dann einfach mal in die Runde, Mädels, meine Damen, wir
Ist ja
hatten
doch
ein Team-Meeting,
so.
ist euch allen heiß oder nur mir? Und ja,
Ja.
und dann ging es auch darum, einer
Ja.
muss das Fenster aufmachen jetzt. Es war
Ja, genau.
zwar nur
Aber
mir
weißt du,
heiß,
und dann in
aber
der einer Frauenrunde wird dann herzlich gelacht und alles
ja.
ist gut. Aber sobald da Männer in der Runde sind, wird verschämt zur Seite geguckt. Und das, verdammt nochmal, das darf nicht sein, ja. Und auch so dieses dann, ja, Frauen kommt in die Wechseljahre, kann keine Kinder kriegen, ja, damit ist sie unattraktiv. Das darf auch nicht sein. Also das ist, so geht, darf eine Gesellschaft nicht mit ihren Frauen umgehen. Also das geht für mich nicht. Und das ist halt so, da muss wirklich eine Mehraufklärung, eine Enttabuisierung und damit einhergehen wäre mein zweiter Wunsch dann Rücksicht am Arbeitsplatz, ja. Also so viele Frauen in dieser Altersrange arbeiten Vollzeit und am Arbeitsplatz nimmt kein Schwein darauf Rücksicht. Ja, bitte, wenn du nachts nicht gut schlafen kannst, wie sollst du denn einen 8 Stunden Arbeitstag da volle Pulle durchziehen? Das wird nicht funktionieren. Spätestens nach der dritten Nacht brichst du da zusammen. Aber wir Frauen, wir versuchen das dann mit Schminke und Make-up zu kaschieren. So, alles okay, alles okay. Ja, nee, es ist eben nicht okay. Und das müssen auch Arbeitgeber wissen, ja, dass klar ist, hier, du kannst nicht 3 Stunden Meetings machen, da muss mal eine Pause zwischen drin sein, ja. Und das finde ich halt auch etwas, wo viel, viel besser mit umgegangen werden muss, dass wir diesen Frauen ja, die wären alle viel, viel leistungsfähiger, wenn man da ein bisschen drauf Rücksicht nehmen würde und sagen würde, da schaffen wir eben Rahmenbedingungen, schaffen ein Umfeld, dass das möglich ist, dass eine Frau auch mal sagen kann, boah, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, ich habe hier gerade wieder so ein Flash, lass uns in einer halben Stunde nochmal treffen, ne? Dass man sowas sagen kann, ne? Und dann glaube ich auch so als drittes, es muss schon auch noch ein bisschen mehr Forschung betrieben werden. Ich habe neulich eine Untersuchung gelesen. Ich folge einer ganz interessanten Wissenschaftlerin, Dr. Lisa Mosconi, die forscht in den USA, eben über Wechseljahre, aber eben auch über Alzheimer und Demenz. Also die macht auch so Gehirnuntersuchungen und dadurch kommt eben diese Verbindung auch ins Gehirn. Und die hat so Zahlen veröffentlicht, ja. In Amerika, da werden $5 Milliarden freigegeben für Forschung an Frauengesundheit und 1,5% davon geht an Forschung, die sich mit den Wechseljahren beschäftigt. Ja,
Interessant,
bedeutet, das
ja.
geht auch nicht. Ne? Das geht einfach auch nicht. Das ist ein krasses Missverhältnis, muss man einfach
Ja,
mal so sagen. Also wir
zumal.
brauchen da mehr Forschung. Und ich finde immer, wenn du mehr Forschung hast, da, und das Thema dann da so ein bisschen ernster genommen wird, dann plötzlich sind Ärzte besser informiert, dann hast du auch bei den niedergelassenen Ärzten deutlich mehr Wissen, weil die lesen natürlich auch Fachzeitschriften und Studien. Ja, aber wenn das Thema da gar nicht drin vorkommt, woher sollen die es denn wissen?
Ja, richtig.
Und
Da gibt es viel zu tun, denke ich. Also auf allen Ebenen, wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Ist
du siehst, ich kann mit dir
wird
in Rausch
sehr
und Reden.
deutlich. Du hast ein schönes Plädoyer für die Wechseljahre gehalten hier, liebe Alexa. Es ist einfach ein spannendes Thema. Man muss auch sagen, ein finanzstarkes Thema. Also wir haben ja auch Frauen in unserem Alter sind ja auch diejenigen, die den Beruf
Ja.
eben weit gebracht haben. Also da spielt ganz viel mit rein. Jetzt sind wir rein in der Soziologie. Wir wollen aber bei unserer Ernährung bleiben. Ich danke dir sehr, 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 liebe Alexa, für dieses Gespräch. Wir wissen beide, das könnte jetzt stundenlang so weitergehen.
So ist es, ja.
Ich warte einfach auf dein nächstes Buch mit einem weiteren spannenden Thema und dann freue ich mich, wenn wir widersprechen können. Und in der Zwischenzeit sehen wir uns auf Kongressen oder sonstiges und freue ich mich, wenn unsere Wege sich kreuzen. Herzlichen Dank fürs Hiersein.
Ich danke dir, lieber Heike. Es war ein ganz, ganz schönes Gespräch.